Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Der Podcast der Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Mit KI gegen Filterblasen und Verschwörungstheorien. Darum geht's heute in unserer neuen Folge von Gemeinsam weiterdenken hoch 6. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Julia Oelkers, Redakteurin im Team der Hochschulkommunikation an der HWR Berlin und heute nicht allein im Studio.
Hallo, ich bin Isabel Hartmann von der Berliner Hochschule für Technik, kurz BHT.
Und ich bin Gisela Hüttinger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW.
Wir drei haben heute zwei spannende Gespräche mitgebracht. Beide drehen sich um digitale Technologien, die unsere Demokratie stärken sollen.
Genau, an der BHT geht es um die Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz. Genauer wurden politische Debatten im Netz analysiert, unter anderem wie Algorithmen erkennen können, welche Themen Menschen in sozialen Medien wirklich bewegen.
An der HTW Berlin lag der Fokus ein klein wenig anders. Hier beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen damit, wie man Verschwörungserzählungen auf Plattformen wie Telegram leichter identifizieren und analysieren kann, nämlich mit Hilfe einer weiterentwickelten Software.
Zwei unterschiedliche Ansätze, aber ein gemeinsames Ziel: unsere Demokratie widerstandsfähiger machen.
Genau, und bei mir geht's jetzt gleich los mit Professor Felix Biesmann. Er wurde übrigens gerade erst vom Tagesspiegel als einer der 100 wichtigsten Köpfe der Wissenschaft in Berlin ausgezeichnet. Und das völlig zu Recht.
Sehr schön. Isabel, erzähl uns kurz, worum es in eurem Gespräch geht.
Sehr gern. Wir alle wissen, wie stark Social Media heute politische Meinungsbildung prägt, ob auf X, TikTok oder Facebook, aber was steckt wirklich dahinter? Welche Themen tauchen dort besonders häufig auf? Und wie kann man erkennen, ob ein Beitrag eher links, konservativ oder neutral ist? Das erforscht Professor Felix Biesmann von der Berliner Hochschule für Technik. Er erklärt, wie KI helfen kann, politische Texte in großen Mengen zu analysieren und warum das wichtig ist, damit nicht nur die lautesten Stimmen in unserer digitalen Öffentlichkeit gehört werden. Kaum jemand liest Parteiprogramme, aber Social-Media-Posts zu politischen Themen gehen schnell viral. Oftmals ist allerdings nicht auf Anhieb zu erkennen, welche politische Richtung hinter einem Beitrag steckt. Genau hier setzt die Forschung von Professor Dr. Felix Biesmann von der Berliner Hochschule für Technik an. Er und sein Team entwickeln Methoden, mit denen künstliche Intelligenz politische Inhalte in großen Textmengen erkennen und einordnen kann. Damit soll sichtbar werden, wie Bürgerinnen und Bürger in sozialen Netzwerken über Politik sprechen und was das für unsere Demokratie bedeutet. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Professor Biesmann.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, gleich noch mehr über dieses Forschungsprojekt erfahren zu können. Jetzt nochmal ganz kurz zum Einstieg, weil Sie sich ja da ganz speziell auch auf den sozialen Netzwerken bewegen. Wenn Sie auf die letzten Jahre schauen, welche politische Entwicklung in den sozialen Medien hat Sie da am meisten überrascht?
Also mich hat überrascht, wie erfolgreich einige Parteien dabei waren und sind, online und besonders im Social-Media-Bereich Aufmerksamkeit zu generieren und wie sich das dann in die Umfrage- und Wahlergebnisse übertragen hat.
Sie forschen jetzt seit vielen Jahren an der automatisierten Analyse politischer Inhalte. Können Sie unseren HörerInnen einmal ganz allgemein erklären, was genau machen Sie da eigentlich und warum ist das gut für die Demokratie?
Also wir versuchen Software zu entwickeln, die politische Inhalte versteht und einordnen kann, automatisiert. Und ich glaube, das ist wichtig für die Demokratie, weil Algorithmen, die nur auf maximale Aufmerksamkeit oder Klicks optimiert sind, ein Risiko für die Gesellschaft und für die Meinungsbildung in der Demokratie sind. Und Fälle, die dieses Risiko belegen, gibt es viele. Zum Beispiel gibt es Evidenz dafür, dass Hetze auf Facebook eine Rolle gespielt hat beim Völkermord an den Rohingya. Und es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass politisches Targeting auf sozialen Netzwerken auch Wahlen beeinflusst, wie zuletzt in Rumänien oder bei den US-Wahlen.
Wobei ich finde, dass das ja eigentlich nicht sein darf. Also wie ist das überhaupt möglich, dass sowas passiert, technisch, dass Völkermord auf Social-Media-Hetze zurückgeführt werden kann?
Im Fall des Völkermords an den Rohingya könnte man vermuten, dass es damit zu tun hat, dass die Moderationslayer, die Hassrede aus den Social Networks entfernen sollen, dass die nicht gut funktioniert haben, weil es nicht besonders viele Trainingsdaten gab, um Hassrede auf dieser Sprache, die dort verwendet wurde, zu erkennen. Und das ist nur ein Beispiel, was zeigt, dass diese Algorithmen, wenn sie blind sind für zum Beispiel Hassrede in einer Sprache, wo es nicht viele Trainingsdaten gibt, oder wenn sie auch blind sind für politische Inhalte, nicht für eine ausgewogene Meinungsbildung geeignet sind.
Wie sind Sie jetzt ursprünglich zu diesem Forschungsthema gekommen? Gab es da ein Erlebnis oder eine Frage, die Sie da besonders motiviert hat?
Es ist an sich eine wissenschaftlich spannende Frage, ob man Methoden programmieren kann, die automatisiert politische Inhalte erkennen und einordnen. Aber im Jahr 2015 gab es dazu noch einige Ereignisse, die das noch mehr motiviert haben könnten. Einige haben wir alle verfolgt in den Medien, zum Beispiel Angela Merkels klares Bekenntnis zu den christlichen Werten ihrer Partei, als viele Menschen geflohen sind vor dem Krieg und Schutz gesucht haben in Deutschland. Gleichzeitig hatte ich in dem Jahr meine erste Professur aufgegeben für einen Job in einem großen Forschungslabor in einer großen Tech-Firma. Und die Arbeit dort war spannend, das waren perfekte Forschungsbedingungen, aber irgendwie schien mir dieses Politikthema auch wichtig, besonders angesichts der zunehmenden Anteile algorithmisch kuratierter Inhalte im Netz. Also immer mehr Leute haben einfach nur das konsumiert, was Facebook oder soziale Netzwerke ihnen präsentiert haben. Und die Mechanismen, mit denen diese Empfehlungen generiert wurden, die waren eben oft blind für sehr viele Dinge, wie zum Beispiel Politik, politische Ausgewogenheit, Toxizität und viele andere Faktoren, die wichtig sind für die Meinungsbildung. Deswegen bin ich dann immer wieder zu Hackathons in Berlin und habe da immer mehr Forscherinnen und Forscher getroffen und spannende Daten gefunden. Und so, ja, kam dieses Forschungsthema oder das Interesse dafür zustande.
Sie arbeiten auch eng mit PolitikwissenschaftlerInnen und SoziologInnen zusammen, unter anderem mit dem sogenannten Manifesto-Projekt. Können Sie für uns Laien einmal ganz kurz erklären, was ist das und warum ist das für die Arbeit auch wichtig?
Ja, das Manifesto-Projekt ist ein großes Projekt angesiedelt am Wissenschaftszentrum Berlin und ich habe da mit Pola Lehmann seit vielen Jahren daran gearbeitet, Machine Learning-Modelle zu bauen, die politische Inhalte extrahieren aus Texten. Und warum das Manifesto-Projekt so wichtig ist, ist, dass diese Algorithmen, die brauchen annotierte Daten, um dieses Verständnis von politischen Inhalten zu lernen und sich anzueignen. Und das Manifesto-Projekt liefert hervorragende Trainingsdaten dafür. Seit vielen Jahren werden dort für alle Parteien aller Länder der Welt Wahlprogramme mit einem ganz detaillierten Schema politischer Haltungen oder Präferenzen annotiert. Also das sind 56 sehr fein aufgedröselte politische Kategorien. Und damit kann man sehr gute Machine Learning oder KI-Algorithmen programmieren, die dann sehr gut funktionieren, wenn die Daten genauso aussehen wie in den Parteiprogrammen. Jetzt ist das leider so, dass viele Social Network Posts klingen einfach nicht von der Sprache her wie Parteiprogramme. Und deswegen haben wir mit Pola und dem Team vom Manifesto-Projekt zusammengearbeitet, um neue Textkorpora zu erstellen. Also wir haben zum Beispiel über 10.000 Tweets annotiert oder annotieren lassen von Politikwissenschaftlern oder auch einige tausend Zeitungsartikel. Und ohne diese Daten, ohne diese von uns annotierten Daten, können wir gar nicht sagen, ob die Extraktion von politischen Inhalten überhaupt funktioniert. Aber jetzt, wo wir diese Daten haben, können wir eben bessere Modelle trainieren und auch noch besser auswerten, wie gut wir auf Social Media und in Zeitungsinhalten politische Einordnungen vornehmen können.
Das heißt, bevor die Algorithmen darauf trainiert werden können, dass man einen Text einordnen kann, muss erstmal menschlich eingeschätzt werden, dieser Tweet bedeutet das und das.
Genau.
Ah, und das sind 10.000 Tweets.
Genau, ja, es sind über 10.000 Tweets. Das sind, ja, haben wir veröffentlicht auf Zenodo. Findet man auf unserer Webpage.
Und warum reicht es nicht, dass man da jetzt einfach die Wahlprogramme genommen hat?
Grundsätzlich gibt es eine Annahme für alle Verfahren des maschinellen Lernens oder KI-Verfahren, nämlich die Daten, auf die diese Modelle angewendet werden, müssen aus derselben Verteilung kommen wie die Daten, die zum Training benutzt wurden. Das müssen also irgendwie dieselben Daten sein. Und jetzt sind die Texte, die in Parteiprogrammen stehen, die klingen einfach ganz anders, als was Leute auf Social Media schreiben. Und diese Sprache, die in Social Media verwendet wird, die gibt's einfach in den Parteiprogrammen nicht.
Gibt's dann auch Unterschiede zwischen den sozialen Netzwerken? Wenn jetzt hier die Datengrundlage auf Twitter basiert, dann kann man das nicht einfach dann auf TikTok übertragen?
Ja, das ist eine interessante Fragestellung, die wir noch nicht systematisch untersucht haben, aber wahrscheinlich sollten, ja.
Im Manifesto-Projekt, da gibt es jetzt über 50 Kategorien, in die politische Aussagen dann eingeordnet werden können. Das sind diese Annotationen, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Können Sie da nochmal bitte ein einfaches Beispiel geben, wie so eine Einordnung überhaupt funktioniert?
Ja, im einfachsten Fall kann man sich so ein Textklassifikationsmodell wahrscheinlich vorstellen wie das, was in der Sendung mit der Maus vor einigen Wochen vorgestellt wurde, als es um Large Language Models ging. Das war stark übervereinfacht, aber es ist gut zu verstehen. Also stellen wir uns vor, ein Programm zählt einfach, wie häufig und in welchem Kontext Wörter auftreten. Also wenn zum Beispiel in einem Text die Wörter Sicherheit oder Familie häufig auftreten, dann sagt der Algorithmus wahrscheinlich eher eine politische Haltung voraus aus dem konservativen Spektrum. Mittlerweile sind die Algorithmen sehr viel komplexer. Man nutzt hauptsächlich Deep Learning Verfahren, genauer Transformer-Architekturen. Aber diese ganz einfachen Wortzählansätze sind auch immer noch nicht so schlecht.
Ich stelle mir das irgendwie total komplex vor oder beziehungsweise verrückt vor, wenn ich jetzt zum Beispiel selber, die jetzt null konservativ ist, einfach einen Satz auf Twitter veröffentliche, wo fünfmal das Wort Familie drin vorkommt, dass ich dann politisch schon rechts bin.
Das kann sein und das ist das Problem mit diesen Algorithmen. Also besonders bei einem Tweet, das ist ein sehr kurzer Text, da benutzen wir Menschen, wenn wir das selbst einordnen würden, sehr viel Kontext außerhalb des Textes. Also zum Beispiel, was ist das für ein Nutzer? In was für einem Netzwerk ist er? Was hat er für Follower, er oder sie? Oder auch Bilder, die dazu gepostet werden. All das sind Informationen, die wir als Menschen mit berücksichtigen, wenn wir das einordnen. Aber dieser einfache Algorithmus, den ich gerade skizziert habe, hat wahrscheinlich keinen Zugriff darauf.
Das ist jetzt nur das Beispiel von der Sendung mit der Maus, dass wir es jetzt verstanden haben, wie das Prinzip funktioniert und dass also so ein Algorithmus dann theoretisch auch noch mehr Kontextinformation braucht, dass es dann noch genauer wird, um eben auch zu verhindern, dass man fehlinterpretiert wird durch so einen Algorithmus. Auf welche Kontextinformationen greifen Sie dann noch zu?
Meistens, also die Modelle sollen generisch sein und deswegen konzentrieren wir uns nur auf den Text. Viele Modelle benutzen auch Bildinformationen. Es ist leicht möglich, solche Modelle anzupassen, um auch Nutzer, Netzwerke und ähnliche Zusatzinformationen zu berücksichtigen. Aber wir haben uns ganz gezielt nur auf Text beschränkt. Und genauso wie der Kontext eben sind auch andere Nuancen in der Sprache wichtig und schwierig für diese Methoden, für diese KI-Methoden. Zum Beispiel Ironie oder generell Humor ist was sehr, sehr schwierig ist zu verstehen für diese Methoden immer noch. Und das ist natürlich gerade in Social Networks ein Problem, dass diese Modelle so schlecht sind im Verstehen von Ironie, Sarkasmus, Zynismus.
Ja gut, aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Während der Corona-Pandemie haben Sie ganz konkret untersucht, wie BürgerInnen über den Staat und seine Maßnahmen gesprochen haben. Gab es da vielleicht auch Dinge, die Sie da überrascht haben?
Bei der Analyse waren die Erkenntnisse nicht besonders überraschend. Viele Äußerungen auf Twitter, die wir untersucht hatten, wünschten sich mehr und bessere Unterstützung bei der Betreuung von Kindern und generell einen aktiveren Sozialstaat und einen effizienteren Staat. Und die Häufigkeit dieser Posts stieg auch direkt nach harten Corona-Maßnahmen merklich an. Wichtig ist aber auch dabei zu erwähnen, dass diese Daten, die wir analysiert haben, nicht aus einer repräsentativen Erhebung stammen, sondern die Menschen, die sich auf Twitter mitteilen, die sind eben nicht repräsentativ für die ganze Gesellschaft und wir wissen auch nicht, wie das Sample, was wir von Twitter bekommen haben, genau entstanden ist, wie gebiased das zum Beispiel ist. Und das gilt für viele Studien, die mit Daten aus sozialen Netzwerken arbeiten und auch für unsere.
Sie haben ja auch den Aufstieg der AfD in den sozialen Netzwerken analysiert. Was können wir hier für das Verständnis von politischen Strömungen ableiten?
Ja, also wir hatten damals zusammen mit Sebastian Schelter einen Scraper laufen für Facebook-Daten und zufälligerweise kamen dann all diese Ereignisse im Jahr 2015 so, wie sie kamen. Und wir haben dann im Nachhinein die Aktivität der AfD untersucht auf Facebook zum Beispiel und auch die Aktivität anderer Parteien. Und da sahen wir ganz deutlich, wie erfolgreich die AfD war bei der Rekrutierung von Nutzerinnen und Nutzern. Insbesondere auch bei Nutzern, die auf anderen Parteiseiten aktiv waren, zum Beispiel bei der CDU, CSU. Also es sah so aus, als ob die AfD Nutzerinnen und Nutzer rekrutieren kann, die auch auf Seiten anderer konservativer Parteien, CDU, CSU, aktiv waren. Und diesen Aufwärtstrend der AfD und den Abwärtstrend der CDU, CSU, den konnte man dann später auch in Umfragen sehen und inzwischen auch im Wahlverhalten beobachten. Und Ähnliches kann man jetzt heute, 10 Jahre später, wieder auf TikTok sehen, wie erfolgreich die AfD bei der Rekrutierung von Nutzerinnen und Nutzern auf TikTok ist. Inzwischen scheinen aber auch andere Parteien besser geworden zu sein, diese Medien für sich zu nutzen.
Also je mehr Follower und Likes man hat, umso wahrscheinlicher ist es dann auch, dass man gewählt wird.
Ja.
Aktuell arbeiten Sie an einer Art digitalen Presseschau. Was kann man sich darunter eigentlich auch vorstellen? Welchen Nutzen hat das dann auch noch? Weil das ist jetzt quasi dann wieder ein Stück weit weg von den sozialen Netzwerken, sondern hier geht es dann eher um Zeitungsartikel.
Ja, genau. Ich glaube, dass eben ausgewogene Meinungsbildung sehr wichtig ist für Demokratien. Und das ist genau das, was Presseschauen leisten. Da setzen sich Menschen hin, gucken zu einem Thema alle Medien durch und präsentieren die dann so auf eine Art, dass jede politische Richtung eine Stimme bekommt. Und das hilft eben, um die andere Perspektiven auch mal zu sehen. Jetzt ist das aber nicht möglich, sowas bei Online-Content zu machen, weil das einfach viel zu viel Inhalt ist. Und eine Möglichkeit, unsere Machine Learning-Algorithmen sinnvoll vielleicht einsetzen zu können, ist in diesem Setting, wo man eben beliebig viele Inhalte automatisiert politisch einordnen kann. Das können eben Menschen nicht leisten, aber diese Algorithmen können das und so kann man dann sehr große Mengen von Online-Content so sortieren, dass eben nicht nur laute und hasserfüllte oder einseitige Inhalte die Meinungen dominieren.
Okay, wie darf ich mir das dann in Zukunft vorstellen? Sind dann so Zeitungsartikel im Internet, die ich finde, oder Posts irgendwie markiert in einer ganz bestimmten Art und Weise, dass ich dann sehe, Achtung, Achtung, nicht weiterlesen, oder wie darf ich mir da die Zukunft vorstellen?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, hilft das, wenn Menschen andere Perspektiven einnehmen und nicht immer nur in ihrem Confirmation Bias hinterherlaufen. Das ist eher so der Modus, in dem die Empfehlungsalgorithmen im Moment funktionieren. Da wird einfach das präsentiert, was man eh schon weiß und denkt, und dann wird das immer mehr verstärkt, auch wenn das eben hasserfüllte oder einseitige Dinge sind. Eine Idee wäre, dass man Empfehlungsalgorithmen irgendwie so baut, dass die ausgewogenere Inhalte präsentieren und eben nicht immer nur den Confirmation Bias bedienen, der dann mehr Klicks erzeugt.
Also weniger die zu markieren oder zu kennzeichnen als solche, sondern einfach einen bunten Mix wieder zusammenzustellen.
Ja, also ich meine, für mich wäre es zum Beispiel schön, also dieser Gedanke von der digitalen Presseschau, dass man für jedes Thema, was an einem Tag aktuell war, eben nicht nur die Sicht der linken Parteien hat, sondern auch die Sicht der rechten Parteien, um die besser zu verstehen und andersrum, ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall richtig und wichtig. Wenn Sie jetzt Ihre Forschung auf einen demokratischen Mehrwert zuspitzen müssten, was ist da der wichtigste Beitrag, den Ihre Arbeit für die Demokratie leistet?
Also ich glaube, dass es eben dieses Sichtbarmachen von anderen Perspektiven sein kann, was das leisten kann. Und das dann auszuhalten, das muss jeder für sich selbst leisten und lernen.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Wiesmann. Wir haben gehört, wie künstliche Intelligenz helfen kann, politische Inhalte in sozialen Medien und in journalistischen Artikeln besser einzuordnen und wie dadurch langfristig ausgewogenere Debatten gefördert werden könnten. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Das ist erstmal noch ein Prozess, der noch weiter in der Entwicklung ist.
Ja, genau. Also es ist nicht abgeschlossen, es wird weitergehen und wir werden uns weiter neue Textarten aussuchen, die dann annotieren, und wir werden weiterhin versuchen, besser zu verstehen, wann diese Methoden funktionieren und wann nicht. Und gerade im politischen Kontext ist das sehr komplex, die Sprache, die benutzt wird, die Framings, die benutzt werden, die Muster, die man immer wieder findet in gewissen Teilen des politischen Spektrums. Das verändert sich teilweise sehr schnell und die Algorithmen können damit teilweise auch nicht Schritt halten, ja.
Ja, umso wichtiger, diese Weiterentwicklung mit zu begleiten, denn am Ende geht es ja um etwas ganz Zentrales. Demokratie lebt davon, dass wir die Sichtweisen anderer wahrnehmen und uns damit auseinandersetzen. Vielen Dank für das Gespräch. Professor Dr. Felix Biesmann von der Berliner Hochschule für Technik. Und danke auch an alle, die zugehört haben.
Danke Ihnen.
Das war Professor Felix Biesmann von der BHT. Ich finde, sein Ansatz zeigt sehr gut, wie künstliche Intelligenz helfen kann, Vielfalt in der Meinungsbildung zu fördern, also dafür zu sorgen, dass man nicht nur das zu sehen bekommt, was in die eigene Blase passt.
Absolut. Und während sich Felix Biesmann mit politischen Debatten beschäftigt, geht es im nächsten Gespräch eher um das, was passiert, wenn diese Debatten kippen, nämlich um Verschwörungserzählungen. Gisela, magst du uns kurz erzählen, worum es in deinem Beitrag genau geht?
Ja, in meinem Gespräch geht es speziell um Telegram. Dieser Kurznachrichtendienst ist nämlich ein echter Tummelplatz für Desinformation, für Hassrede und für die besagten Verschwörungserzählungen, die du gerade angesprochen hast. Leider ist es für zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, die wissen wollen, was da passiert, weil sie nämlich Gegenstrategien entwickeln wollen, bislang sehr, sehr mühsam, sich einen Überblick über die Inhalte zu verschaffen. Und Professor Dr. Michaljewitsch und Milena Pustet von der HTW haben deshalb ein Tool entwickelt, das ihnen dabei hilft. Ich habe mit den beiden darüber gesprochen, wie sie dabei vorgegangen sind und was dieses Tool kann. Kurznachrichtendienste sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir nutzen sie täglich, um Nachrichten, Bilder oder Videos zu verschicken. Die einen machen das mit WhatsApp, andere mit Telegram, Threema oder Signal. Kurznachrichtendienste werden aber auch genutzt, um rechtsextreme, antisemitische und demokratiefeindliche Botschaften zu verbreiten. Das ist gefährlich, das stiftet Unruhe, stachelt Menschen auf, verstärkt Vorurteile, gefährdet den sozialen Frieden, untergräbt auch das Vertrauen in unsere Demokratie. Ich spreche heute mit zwei Informatikerinnen der HTW Berlin, die dagegen etwas unternehmen wollen. Genauer gesagt, sie entwickeln im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Software, die dabei helfen wird, demokratiefeindliche Nachrichten zu identifizieren und zu analysieren, um anschließend, und darum geht es, das ist das eigentliche Ziel, wirksame Gegenstrategien zu entwickeln. Bei mir zu Gast sind Professor Dr. Helena Michaljewitsch und Milena Pustet, beide aus dem Studiengang Informatik und Wirtschaft. Helena Michaljewitsch ist seit 2018 Professorin an der HTW Berlin. Im letzten Jahr hat sie den Forschungspreis der Hochschule erhalten, nicht nur, weil sie intensiv forscht und für ihre Projekte bemerkenswert viel Fördermittel einwirbt. Den Preis gab es auch, weil sich die Wissenschaftlerin gesellschaftlich sehr relevanten Themen widmet, so wie jenem, über das wir heute sprechen. Und Milena Pustet ist wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie hat Informatik und Wirtschaft an der HTW Berlin studiert und sie hat sich schon in ihrer Bachelorarbeit mit sogenannten Verschwörungserzählungen im digitalen Raum beschäftigt. Mit diesem Thema und mit der Note 1.0, logisch, ist sie ihrer Professorin positiv aufgefallen und seitdem hat sie in mehreren Forschungsprojekten mitgearbeitet. Herzlich willkommen, liebe Frau Michaljewitsch und liebe Frau Pustet. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern.
Im deutschsprachigen Raum spielt Telegram eine Schlüsselrolle für die Verbreitung von rechtsextremen, antisemitischen und demokratiefeindlichen Inhalten. Deswegen wird der Kanal sehr genau beobachtet. Sie beide haben das für Ihr Forschungsprojekt auch getan. Wahrscheinlich ist es nicht vergnügungssteuerpflichtig. Sie mussten es quasi tun und ehe wir ausführlicher über das Projekt sprechen, wollte ich erst einfach mal wissen, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was kriegt man da eigentlich zu lesen?
Ja, auf Telegram gibt es grundsätzlich Kanäle und Gruppen. Kanäle sind, kann man sich eher so vorstellen, da gibt es eine Person oder ein paar wenige Personen, die einen Kanal administrieren. Das heißt, dort Inhalte reinschreiben und beispielsweise auch festlegen können, dass nur sie diejenigen sind, die die Informationen weitergeben. Und Gruppen sind, so wie man das auch kennt, so Chatgruppen, in denen eigentlich in der Regel alle Mitglieder sich gegenseitig etwas schreiben können. Das Besondere an Telegram ist, dass es ein ja sehr unmoderierter Dienst ist. Es gibt keine sogenannte Content-Moderation, sprich es gibt weder Menschen noch Algorithmen, die beobachten, was da kommuniziert wird und ob das in irgendeiner Art und Weise problematisch ist. Und das Fehlen jeglicher Moderation auf der Plattform ist ja für viele AkteurInnen in dem Bereich und auch in anderen Bereichen eben ein guter Grund, den Dienst zu nutzen, um ihre Informationen oder oftmals eben auch Desinformationen zu streuen, Hassrede auch zu verbreiten, Propaganda, je nachdem, was es geht. Und was den Dienst natürlich aus Forschungsperspektive ganz interessant macht, ist eben zu meinen, dass es viel genutzt wird in den entsprechenden Communities, aber auch, dass da sehr viele Menschen erreicht werden können. So ein Kanal kann, ja, ich glaube, was ist das, Melina, so 200.000
ja.
User erreichen. Das heißt, wir reden da nicht mehr notwendigerweise von kleinen Gruppen, in denen sich ausgetauscht wird, sondern ja tatsächlich einem Medium, über das sehr viele erreicht werden können.
Wow, das ist eine Menge. Können Sie mal ein Beispiel geben für irgendetwas Inhaltliches, also irgendeine Verschwörungserzählung? Ich nenne es immer Verschwörungserzählung, weil Theorie scheint mir zu anspruchsvoll für den Müll, sage ich mal, der da ja zu lesen sein wird.
Da haben Sie, glaube ich, auch ganz gut den Punkt getroffen. Das ist ja auch in dem wissenschaftlichen Diskurs, gerade im deutschsprachigen Raum wird da ja auch viel drüber geredet. Ist das eine Erzählung oder ist das eine, wann ist es eine Theorie, wann ist es eine Erzählung, wann sprechen wir von Verschwörungsideologien vielleicht? Ja, aber oftmals steckt da jetzt keine vollständige Theorie dahinter oder sie wird zumindest oftmals nicht kommuniziert und ist nicht entsprechend fundiert. Man würde sagen, das sind so Deutungsmuster, um ja schwerwiegende, komplexe Events, Ereignisse, die es auf der Welt gibt, wie wir es eben mit der Pandemie hatten, die zu erklären über ja das Handeln einzelner weniger, die das sozusagen im angeblichen Verborgenen machen, auf Kosten der Allgemeinheit und dabei eben ihre eigenen persönlichen Ziele verfolgen. Das sind dann entweder irgendwelche Einzelpersonen oder kleine Gruppen. Und in der Pandemie hatten wir ja ganz viele solcher Verschwörungserzählungen. Da gab es den Lab Leak, dass man da irgendwelche geheimen Biowaffen in einem Labor entwickelt in Wuhan und das ist dann quasi entflohen. Dann gab es aber auch gleichzeitig die Erzählung, dass es eine mit Absicht eingesetzte Biowaffe ist. Dann auch, dass es gar keine richtige Erkrankung ist, sondern nur ein Vorwand, um irgendwelche Mikrochips mithilfe der Impfung unter die Haut zu bringen. Und das Interessante ist natürlich, dass all diese Verschwörungserzählungen auch sehr gut gleichzeitig in ein und demselben Kanal oder Gruppe, also in der gleichen Community erzählt werden können, obwohl die sich offensichtlich widersprechen. Was sie eben gemeinsam haben, ist, dass das offizielle Narrativ nicht echt ist, sondern dass es da etwas gibt, was nur ein paar wenigen offenbart werden kann. Und ja, das war jetzt sozusagen aus der Pandemiezeit etwas, was sicherlich einige gelesen und gehört haben, aber viele dieser Verschwörungserzählungen, würden wir sagen, sind eigentlich alte Geschichten, die im neuen Gewand daherkommen. Verschwörungserzählungen sind nicht neu, die gibt es wahrscheinlich seit es Menschen gibt. Und etwas, was sozusagen eher auch so ein Narrativ ist, was sich immer wieder in bestimmten konkreten Situationen präsentiert, ist vielleicht auch das von der, auf Englisch heißt es The Great Replacement. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch?
Ist das der Bevölkerungsaustausch?
Ja, genau, der Bevölkerungsaustausch.
Ja, das, was von Rechten genau gerne verbreitet wird. Ne? Genau, Migration, ne? Als Ziel, die deutsche Bevölkerung quasi zu eliminieren.
Richtig.
Mittel- oder langfristig.
Genau, sozusagen die weiße christliche Mehrheitsbevölkerung durch eben eine nicht weiße, oft als muslimisch imaginierte neue Bevölkerung zu ersetzen und das aber auch interessanterweise, typischerweise mit dem Spin, dass dahinter irgendwelche Eliten stecken, sogenannte Globalisten oder unliebsame Organisationen, dann ist es mal die WHO oder mal die Europäische Union und oftmals auch recht schlicht dann die Juden. Also es ist auch eine Verschwörungstheorie, die eben auch ganz gut zeigt, wie oft sozusagen Verschwörungserzählungen und Antisemitismus, wie nah sie beieinander liegen und die auch zeigt auch, wie man ganz gut eben rassistische Narrative mit antisemitischen verknüpfen kann.
Ja, also große Reichweite, Mangel an jedweder Moderation, das ist ein Tummelplatz, wo man ganz viel tun kann. Sie wollen diesen Umtrieben jetzt mit einer Technologie, einer Software etwas entgegensetzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was genau haben Sie in Ihrem Forschungsprojekt vor? Frau Pusset, Frau Michaljewitsch muss sich ein bisschen ausruhen.
Also genau, unsere Vermutung war, oder es hat sich dann auch bestätigt in Gesprächen mit Stakeholdern, dass es nach wie vor so ist, dass diese ganze Arbeit, diese Beobachtungsarbeit von solchen Verschwörungstheorien und auch anderen Hassideologien, die auf Telegram verbreitet werden, dass dieses Monitoring noch weitgehend manuell passiert. Das heißt, dass die Leute tatsächlich durch die Kanäle sich einzeln durchscrollen, die neuen Nachrichten lesen, ohne vielleicht auch zu wissen, ob da überhaupt relevante Inhalte drin sind für sie. Und unsere Idee war, da mit Technologie ein bisschen zu unterstützen. Und wir haben da aufgebaut auf einen schon bestehenden Prototypen, der im Rahmen einer Förderung durch den Prototype Fund schon mal entwickelt wurde. Und wir wollten den einfach noch erweitern und auch erstmal wieder zum Laufen zu bringen, weil der jetzt auch 3 Jahre lang brach lag. Und so Software muss man updaten, damit sie wieder läuft und auch sicher ist. Genau, das war so das Ziel. Und wir wollten eben da auch stark die Zivilgesellschaft mit einbinden und auf ihre Bedürfnisse eingehen.
Sie haben ja mit diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren auch gesprochen. Wer ist das eigentlich? Sind das mehrere? Sind das Vereine, Gruppen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben konkret, ich glaube, mit 10, 12 Initiativen waren es noch mehr, gesprochen. Ja. Man muss dazu sagen, diese ganze Stakeholder-Analyse hat unsere Kollegin weitgehend gemacht, Elisabeth Steffen. Die hat Interviews geführt. Wir haben dann auch noch, als wir dann schon was entwickelt hatten, auch nochmal 2 Ganztagesworkshops gemacht. Und das sind Leute, das sind Vereine, Initiativen, das von klein bis groß, JournalistInnen, also
Archive,
ja,
Archive regional, genau. Bundesweit. Ja.
Ja.
Also sowohl ehrenamtlich aktive wahrscheinlich. Aber
also die meisten arbeiten, würde ich sagen, schon tatsächlich in den Organisationen und das ist auch Teil ihrer Arbeit.
Okay. Und die Software heißt, glaube ich, Teledash. Sie
genau.
Hatten es mal erwähnt, die schon existiert. Was kann Teledash und was kann Teledash nicht? Sie haben mit den Menschen gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt? Was soll leichter werden? Was wollen Sie besser können?
Also genau, es gibt viele Aufgaben, die man da automatisieren könnte. Das fängt an. Also wir müssen uns das vorstellen, wenn man in Telegram sucht, dann diese Suche zum Beispiel ist einfach nicht sehr gut. Das heißt, man muss das eben alles nochmal durchscrollen manuell. Man macht irgendwie, viele Leute machen Screenshots, wenn sie dann Relevantes finden, legen das die in irgendwelche Ordner, ohne irgendwie ein System zu haben. Und da beginnt schon. Also eine gute Suche, um Inhalte aufzuspüren, wenn man schon weiß, nach was man sucht. Also ich fange vielleicht nochmal von vorne an, was die Software macht. Also im Grunde braucht man erstmal die Daten aus Telegram, um diese Daten dann gut analysieren zu können, durchsuchen zu können. Und das passiert folgendermaßen, nachdem man sich diese Software aufgesetzt hat, braucht man die Daten erstmal in der eigenen Datenbank. Und dazu braucht man einen Telegram-Account und mit diesem Telegram-Account folgt man dann Kanälen, die einen interessieren und kann sich da die Textnachrichten und auch Anhänge je nach Wünschen und auch Ressourcen runterladen über eine von Telegram zur Verfügung gestellte Schnittstelle. Und das ermöglicht einem dann, wenn man diese Daten in der Datenbank hat, zum Beispiel kanalübergreifend zu suchen. Wir haben 4 Suchtypen von einer exakten Suche über eine flexiblere Suche bis tatsächlich zu einer semantischen Suche eingebaut. Semantisch heißt nach Ähnlichkeit suchen. Und weil das gibt es einfach auf Telegram nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal ausprobiert haben, aber man kann zwar nach einem Wort suchen, aber da wird einem auch nur exakt dieses Wort angezeigt, die Nachrichten, die dieses Wort enthalten. Diese Suche haben wir auch nachgebaut. Man kann auch nach ganzen Phrasen suchen, aber man kann zum Beispiel auch einstellen, dass die Suche ein bisschen flexibler gehalten werden soll, dass zum Beispiel auch Schreibfehler gefunden werden. Es gibt auch eine Art der Suche, da kann man Stammformen von Wörtern finden. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nach Chemtrails suche, um auf dem Gebiet zu bleiben, dann kann ich bei der flexibleren Suche, wird mir zum Beispiel auch der Singular angezeigt. Oder mir würden in der noch flexibleren Suche auch zum Beispiel, wenn jemand auf die Idee kommt, Chemtrails mit K zu schreiben, würde mir das auch angezeigt werden. Und ich könnte aber auch in die semantische Suche gehen, die nutzen und sagen, okay, was ist denn mit Wettermanipulation? Einfach, dann würde man auch Texte finden zu diesem Thema, sofern man eben Texte dazu in der Datenbank hat. Also das ist wichtig, wir durchsuchen nicht ganz Telegram, sondern nur die Daten, die wir auch wirklich geholt haben. Das war eine große eine Hoffnung der potenziellen Nutzenden, dass diese Suche gut ist.
Also schneller, effizienter und flexibler.
Mhm. Ja, und genau. Und noch ein weiteres Ding, also dieses ganze Sortieren von Nachrichten oder dieses sich sie zurechtlegen, ordnen, das haben wir auch gelöst durch Tagging. Also man kann jede einzelne Nachricht taggen, so dass man sie später auch wiederfindet. Und was wir auch in der Stakeholder-Analyse rausgefunden haben, ist, dass die Leute vor allem mit multimodalen Inhalten einfach strugglen. Man kann sich das, also man weiß ja nie, was in einer Audiodatei in einem Video vorkommt. Und ich glaube, wir alle kennen das. Man kann sich sowas auch auf doppelter Geschwindigkeit anhören oder anschauen, aber es ist trotzdem immer noch sehr anstrengend und mühsam. Und vor allem, wenn es keine schönen Inhalte sind. Und dafür haben wir eine Transkription eingebaut. Wir transkribieren die Audio- und Videodateien und können sie dadurch auch normal durchsuchbar machen wie jede andere Textnachricht. Also damit hat es auch schon mal viel Arbeit erspart. Um dann zum Beispiel Suchen, die man immer wieder ausführen muss, um da ein bisschen Arbeit zu ersparen, kann man auch Suchen speichern. Also einfach so, da sieht man dann auch, wie viele neue Treffer hinzugekommen sind, kann sich die schnell anzeigen lassen. Einfach so Arbeitserleichterungen für den Arbeitsalltag.
Mhm. Geht's auch um Bilder? Sie haben bislang von Text und Audio gesprochen. Geht's auch um Bilder?
Bilder, genau. Also es ist so, dass die Nutzerin sich das einfach aussuchen kann. Je nachdem, wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen oder was einen interessiert, kann man verschiedene Anhänge mit runterladen. Muss aber nicht. Für Bilder haben wir schon mal prototypisch auch eine Text-zu-Bild-Suche implementiert. Das bedeutet, da werden einem wirklich zu einem Begriff ähnliche Bilder gezeigt und auch eine Bild-zu-Bild-Suche. Das funktioniert dann so, dass man ähnliche Bilder angezeigt bekommt zu einem Bild. Das planen wir auch noch einzubauen.
Genau. Und nutzen Sie auch künstliche Intelligenz in dem Zusammenhang? Böte sich vermutlich an, aber ich würde es trotzdem gerne fragen.
In etlichen der Beispiele, die Melina erwähnt hat, ist das auch schon verbaut. Also ich meine, der Begriff ist ja etwas, wie würde man sagen, nach wie vor etwas schwerfällig.
Ja.
Aber die semantische Suche nutzt sogenannte Text-Embeddings. Dafür müssen mithilfe neuronaler Netze werden Texte eingebettet in so einen mathematischen Raum. Und dort hat man ein Ähnlichkeitskonzept oder mehrere Ähnlichkeitskonzepte, die da genutzt werden, um beispielsweise kurze Phrasen mit langen Texten in Bezug zu setzen oder eben auch Texte zu Texten. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Und das heißt, da ist es schon eigentlich eingebaut. Dann eingebaut wird, ist es auch bei der Transkription. Das sind ebenfalls sogenannte neuronale Netze oder Deep Learning Modelle, die wir jetzt nicht selbst entwickelt haben. Also das an der Stelle ist es ein bestehendes Modell, was wir einbauen, wo wir eher dann in zusätzlichen Abschlussarbeiten hier an der HTW versuchen, die Modelle zu optimieren auf die Nutzungsszenarien. Da haben wir beispielsweise so Themen wie, wenn man sich das vorstellt, so eine Audiodatei wird transkribiert, dann werden nicht unbedingt alle Begriffe sehr gut erfasst und nicht alles in diesem Text ist gleichbedeutend. Und für viele Anwendungsszenarien sind beispielsweise sogenannte benannte Entitäten relevant, also bestimmte Personen, die erwähnt werden vom öffentlichen Interesse, von öffentlichem Interesse oder bestimmte Ereignisse, Daten etc. Und da haben wir auch Themen vergeben, die versuchen, diese Modelle zu erweitern, damit sie daraufhin optimiert sind. Die Bildsuche nutzt ebenfalls das gleiche Konzept wie bei den Text-Embeddings. Da werden sozusagen Bilder eingebettet in mathematische Räume oder Bilder und Texte in gemeinsame Räume, so dass man dort quasi eine Ähnlichkeit zwischen den verschiedenen Datentypen berechnen kann. Ja, Melina, du hast ja auch das Klassifikationsmodell für Verschwörungstheorien eingebaut. Genau, das ist ebenfalls ein Modell, was wir in einem Vorgängerprojekt oder eigentlich vor allem Melina entwickelt hat, was eben auf textueller Ebene die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass es sich um eine Verschwörungserzählung handelt. Und wir natürlich irgendwie, das Projekt hat den Fokus auf Verschwörungserzählungen, aber es ist eben, was wir eher machen, ist vor allem ja sozusagen eine technische Infrastruktur zu bauen, mit der solche Analysen möglich sind. Und Milena baut das Ganze so, dass man das sehr gut natürlich auch ersetzen kann oder erweitern kann durch weitere Modelle. Na, dass man sagt, okay, eigentlich, wir interessieren uns vor allem für, weiß ich nicht, Beleidigungen oder allgemeine Hassrede oder für Bedrohungsszenarien etc. etc. Vielleicht kommt irgendjemand mal um die Ecke mit einem Modell für, weiß ich nicht, strafrechtlich Relevantes, was auch immer da dann für die jeweilige Organisation von Interesse ist. Und die Software ist so gebaut, dass man das eigentlich möglichst gut ersetzen kann, was technisch schon ja große Herausforderungen sind, dass alles ja sehr funktional, modular, schnell funktioniert und trotzdem in einem, ja, wir würden sagen, technischem Low-Resource-Kontext funktioniert, denn die Stakeholder, die wir sozusagen in dem Projekt adressieren, sind nicht diejenigen, die große Rechenzentren betreiben und auch nicht das Geld haben, für sehr viel Rechenleistung zu bezahlen.
Ja, das glaube ich sofort. Sie haben mit denen jetzt aber auch schon gearbeitet, ne? Sie haben nicht nur vorher gefragt, was braucht ihr, sondern in der Zwischenzeit haben Sie auch Workshops gemacht, und wo dieses neue Modell schon zum Einsatz kam. Wie lief das? Was haben die Ihnen erzählt? Waren Sie glücklich oder gab es Rückmeldungen, da müsst ihr noch nachbessern?
Ja. Willst du? Genau.
Genau, wir hatten so zwei Ganztagesworkshops mit unterschiedlichen AkteurInnen und es, also ich glaube, wir waren alle sehr happy. Es hat echt gut funktioniert. Wir haben uns getroffen und erstmal ein bisschen was über Teledesch erzählt und auch so über das, was man nicht sieht, hinter dem, wo sie sich rumklicken können. Und haben dann natürlich auch direktes Feedback bekommen zu den bereits eingebauten Features. Und wir haben einen Haufen neue Wünsche und Ideen bekommen. Die werden wir leider wahrscheinlich nicht alle umsetzen können, auch wenn wir super gerne wollen würden. Genau, aber das war toll, weil wir sowohl in den Austausch kamen mit den Stakeholdern, aber auch die Stakeholder unter sich. Also das war, glaube ich, für alle zwei sehr interessante Tage. Und ich würde sagen, das Feedback war auch gut fürs, genau, was von... Ich würde sagen, das Feedback war auch gut.
Das haben Sie mitgenommen und sind jetzt dabei, das einzuarbeiten, anzupassen. Das Projekt läuft bis November 25. Sie sagten schon, Sie können nicht alle Wünsche erfüllen, aber bis dahin werden Sie mit Hochdruck dran arbeiten, nehme ich an.
Ja, wir haben noch ein paar große Baustellen, die wir unbedingt adressieren wollen. Genau, gerade in Bezug auf, wie ist das Feedback zu solchen KI-Klassifikationsmodellen. Das ist eigentlich alles recht interessant, weil als wir das Projekt konzipiert haben, war die sogenannte KI-Welt noch auf einem etwas anderen Stand. Und da muss man natürlich auch in dem Projekt, da versuchen wir auch, uns agil anzupassen und vielleicht auch ein Stück weit unser methodisches Vorgehen auch zu ändern, wenn wir denken, dass es zu einem besseren Ergebnis führen würde. Was wir merken, ist, dass eben auch unter den Stakeholdern sehr viel mittlerweile auch mit so Anwendungen wie ChatGPT gearbeitet wird. Also da gibt's so eine gewisse, Vertrautheit mit solchen Ansätzen, so dass wir zum Beispiel auch eher überlegen, ob wir unseren Modellieransatz vielleicht anpassen und eben vielleicht auch solche größeren Sprachmodelle versuchen zu integrieren, beziehungsweise kleinere Varianten von ihnen, die dann ressourceneffizient betrieben werden können und den Nutzenden mehr Flexibilität geben dahingehend, wie sie mit dieser Software oder mit der Modellierungsaufgabe, also sowas wie ich klassifiziere nach Phänomen X, Y etc. und das sind die möglichen Ergebnisse, die es geben kann, dass wir da eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Denn was auf jeden Fall feststeht, ist, dass immer wenn es um sogenannte KI-Komponenten geht, man baut sie nicht einmal ein und die sind dann für immer da und man kann sie nutzen, sondern man muss eigentlich ständig updaten. Und das ist sowohl für die Sprachmodelle, wenn man die nutzt, also Ansätze, die mit solchen größeren Sprachmodellen arbeiten, als auch für den Ansatz, den wir ursprünglich vorhatten. Die Art der Interaktion ist eine andere, aber man muss diese Interaktion ermöglichen. Und das ist schon eine sehr wichtige Komponente in unserem Projekt, mit der wir uns aktuell viel befassen. Natürlich die Bildsuche, hattest du erwähnt, die wird eingebaut.
Und irgendwann werden sie dann übergeben. Also wie übergibt man so eine Software? Wie muss ich mir das vorstellen? Laden Sie die nochmal ein, die Stakeholder und die oder schicken Sie den
Brief.
Eine ZIP-Datei? Oder nee, sagen ja. Sie mal, wie muss ich mir die Übergabe vorstellen, die Übergabe einer Software?
Also eine Übergabe an sich wird es so nicht geben, da die Software einfach Open Source zur Verfügung stehen wird, sobald wir sie releasen. Das heißt, es gibt eine Übergabe an alle Interessierten sozusagen. Wir werden natürlich E-Mails rausschicken, wenn es dann soweit ist und auch bestimmt mit einigen in Kontakt bleiben. Und auch, ich kann mir auch gut vorstellen, noch Support zu übernehmen, ein bisschen Support zu geben, weil es ist schon so, also die Software wird Open Source zur Verfügung stehen, aber man braucht gewisses technisches Know-how, um sie aufzusetzen, würde ich sagen. Von daher, ja.
Open Source ist gut und stellt sich dann natürlich die Frage, besteht die Gefahr, dass das auch den Gegnern in Anführungszeichen, also oder gar nicht in Anführungszeichen, den Gegnern in die Hände fällt? Die können auch damit arbeiten, vermutlich.
Genau, das ist natürlich immer die Gefahr bei Open Source Projekten. Die Software könnte genutzt werden von allen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Software jetzt nicht dafür gemacht ist, Inhalte zu verbreiten, sondern vor allem Inhalte zu analysieren. Und wir analysieren auch nur öffentliche Kanäle, nur das ist möglich, Daten, die eh zur Verfügung stehen, theoretisch. Und ich würde sagen, das ist eine klassische Risiko-Nutzen-Abwägung. Also wir denken, dass der gesellschaftliche Nutzen, also vor allem die Möglichkeit, demokratiefeindliche Bewegungen systematisch zu analysieren und auch frühzeitig zu erkennen, Gegenstrategien zu entwickeln, die potenziellen Risiken auf jeden Fall überwiegen.
Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Frau Michaljewitsch, wollen Sie noch was hinzufügen?
Auf gar keinen Fall.
Gut, ganz herzlichen Dank für die Einführung in eine sehr komplexe Welt. Wollen wir hoffen, dass sich die zivilgesellschaftlichen Akteure damit gut zurechtfinden und es ihnen gelingt, möglichst viel, ich sage es mal, Unsinn aufzuspüren und dann auch entsprechende Strategien zur Bekämpfung zu entwickeln. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
Das waren Professor Helena Michaljewitsch und Milena Pustet von der HTW Berlin. Ich fand besonders spannend, dass ihre Software nicht nur dabei hilft, gefährliche Inhalte zu finden, sondern auch Muster zu erkennen, die zeigen, wie sich Verschwörungserzählungen im Netz verbreiten.
Ja, und damit ergänzen sich eure beiden Beiträge wirklich perfekt. Bei der BHT geht es darum, politische Vielfalt im Netz sichtbar zu machen. Und bei der HTW darum, gefährliche Extreme besser zu verstehen.
Zwei Seiten derselben Medaille. Beides zeigt, dass KI wirklich oder IT helfen kann, Demokratie zu stärken.
Damit sind wir am Ende unserer Folge mit KI gegen Filterblasen und Verschwörungstheorie.
Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vielen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, also Professor Biesmann von der BHT sowie Frau Professor Michaljewitsch und Frau Pustet von der HTW.
Und an euch beide, war schön, gemeinsam diese Folge zu gestalten.
Das war Gemeinsam Weiterdenken hoch 6, der Podcast der 6 staatlichen Berliner Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Julia Oelkers, danke fürs Zuhören und bis bald.
Free audio post-production by Alphonic.com.